Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen. Eva und ich, wir freuen uns, dass wir heute wieder bei uns sein können. Die Zeit vergeht sehr schnell, deswegen ein Jahr oder zwei Jahre sind tatsächlich mindestens zwei Jahre, würde ich sagen, als wir uns das erste Mal getroffen haben, Alexander mit unserem Vorsitzenden Stefan Striefler und gesprochen haben, ob es eine Möglichkeit gibt, ob ihr als Gemeinde Teil unserer Bewegung werden könntet. Und wir freuen uns, dass sich das alles so ereignet hat. Und ihr seid eine Bereicherung für uns als Verband. Ich verfolge immer auf Facebook und auf Instagram, was so alles geschieht hier. Schaue auch immer wieder mal in die Predigten rein, die ihr so die letzten Wochen gehalten habt. Und ich freue mich, dass Menschen dazukommen zur Gemeinde, zum Glauben kommen, sich taufen lassen über die Aktion in der Kinderarbeit. Und ich glaube, dass Gott noch viel, viel Größeres vorhat und euch weiter Wachstum schenken möchte, dass der Tag kommt, wo die Empore voll ist, wo der Raum voll ist mit Menschen, die Gott anbeten, die ihn lieb haben. Vielen Dank, Jakob, für deine guten Worte. Du hättest gleich weiter predigen können. Aber ich mache mal weiter mit Lukas Kapitel 5, lese dort ab Vers 1, Lukas 5. Es geschah, als die Volksmenge auf Jesus andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, und die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Und er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Dann setzte er sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Und als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon sprach: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze rissen. Sie winkten ihren Gefährten im anderen Boot, dass die kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten Jesus nach. Danke, Jesus, dass du heute Morgen zu uns redest, ganz persönlich. Ja, und du möchtest uns sättigen an deinem Tisch mit allen guten Gaben. Du möchtest die Kranken berühren in unserer Mitte. Du möchtest die Hoffnungslosen neue Hoffnung geben. Du möchtest die, die unter ihrer Schuld leiden, befreien. Du möchtest uns wohltun, du möchtest uns neu berufen. Und ich danke dir, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Amen. Sie haben die ganze Nacht durchgearbeitet, die Fischer. Das war ihr Beruf, nicht ihr Hobby. Also nicht Hobbyangler, da ist ja nicht so tragisch, ob man jetzt einen Fisch gefangen hat oder nicht. Aber das war ihre Arbeit. Sie lebten davon. Sie lebten davon, dass sie am nächsten Morgen Fische hatten, die dann ihre Frauen auf dem Markt verkaufen konnten. Und wo es dann nicht, wie hießen die Dinger, Primpels oder sowas gab, sondern wo es gebratenen Fisch gab, das Feuer war schon angerichtet vielleicht zu Hause, die Kinder haben schon gewartet, dass der Papa kommt und bringt guten, frischen Fisch mit und da gibt es was zu essen. Aber es gab nichts an diesem Morgen. Die Nacht durchgearbeitet und ohne Erfolg. Ist dir das auch schon mal so passiert, dass du dich eingesetzt hast für eine Sache, dass du gekämpft hast, dass du dich angestrengt hast und es ist nichts dabei herausgekommen. Wer kennt das Gefühl? Als ich noch Student war in England auf der Bibelschule und ich tat mich sowieso schwer mit der englischen Sprache und während sich meine Mitstudenten vergnügten am Wochenende, habe ich versucht, meine Arbeiten zu schreiben und da saß ich wieder dran den ganzen Samstag und habe da so eine Arbeit geschrieben und es war so am Nachmittag dann schon und die PCs vor 30 Jahren waren noch nicht so leistungsfähig wie heute und auch nicht so gut im Sichern. Auf einmal kam die Meldung, dass ein irreparabler Fehler aufgetreten ist und das Programm jetzt heruntergefahren wird. Und ich saß da davor und dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was hat er jetzt vor? Und bevor ich noch nachdachte, hat er das tatsächlich ausgeführt. Es wurde heruntergefahren. Und als ich den Computer dann wieder hochgefahren habe und dann meine Arbeit suchen wollte, da war alles weg, einfach weg. Ganze Arbeit, vielen Stunden, da kann Frust entstehen. Jetzt habe ich mich einen ganzen Tag eingesetzt und alles ist weg. Die Frauen kennen das, wenn sie ein wunderschönes Mahl vorbereitet haben im Ofen und dann klingelt es an der Tür, der Klassiker. Bei uns auch schon so passiert. Man geht raus an die Türe und dann spricht man mit den Leuten und vergisst ganz, dass da draußen ein Herd aktiv ist, bis dann irgendwann so ein Geruch sich entbreitet und man merkt, dass es wohl auf ein Brandopfer hinauslaufen wird. Die Eier waren damals, meine Frau sagte, jetzt haben wir Kohlen, glühende Kohlen. Oder aber tragischere Dinge, ihr habt gehört von der Regenfällen, wo wir ganz besonders im Süden und auch in unserem Kreis sehr, sehr stark betroffen waren. Wir sind letzten Sonntag von Horb am Neckar zurückgefahren von einem Dienst auf der B10, sind da so einigermaßen gut durchgekommen und dann kam später im Fernsehen die Nachricht, dass direkt auf der Strecke, wo wir durchgefahren sind, die Schutzwand durchbrochen wurde von den Wassermassen. Das kann man alles auf Video anschauen, auf YouTube. Und die ganze B10 wurde völlig überflutet mit Dreck und mit allem drum und dran. Ich habe heute Morgen nochmal die Nachricht gelesen von einer Familie, die neu gebaut hatte, ein Haus und tapeziert und innen, also alles war frisch fertig. 4 Monate waren sie eingezogen und das ganze Haus wurde, der gesamte Keller überflutet bis zur Decke und Flut heißt hier nicht nur, dass da Wasser kommt, sondern Massen von Schlamm. Das heißt, alles, was dort steht, kannst du dann direkt in den Sperrmüll geben. Und sie haben gesagt, sie können das Haus auch nicht mehr bewohnen jetzt und müssen irgendwo außerhalb wohnen. Das sind Erlebnisse, da kann Frust entstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen gerade auch in so einer Situation, wo du mit so einem Frusterlebnis gekommen ist. Es ist schön, wenn man eine Prüfung besteht, wie wir es heute Morgen ja auch gefeiert haben und wofür wir beten, aber manchmal geschieht es auch, dass man eine Prüfung nicht besteht, dass man in der Fahrprüfung, wo man so viele Stunden genommen hat und so viel Geld bezahlt hat, durchfällt und jetzt kann man das Ganze nochmal machen, muss nochmal Stunden nehmen, muss nochmal bezahlen. Frusterlebnisse, Enttäuschungen gibt es auch auf dem Weg als Christ immer wieder. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir um mit solchen Erlebnissen und wie geht Jesus um mit solchen Erlebnissen? Der ist ja nicht nur bei uns, wenn es uns gut geht und wenn alles Jubel ist, sondern Jesus ist ja auch an diesem Morgen an diesem See Genezareth. Er hat ein ganz anderes Problem als die Jünger. Er hat das Problem, dass Scharen von Menschen kommen, um ihn zu hören und ihm so auf die Pelle rücken, dass er sich kaum noch bewegen kann. Und da überlegt er, was er tun könnte, um besser zu den Leuten zu reden. Und da kommt ihm die Idee, ich könnte ja auf den See Genezareth ein Stück hinausfahren, dann können die mir nicht mehr auf die Pelle rücken und ich hätte auch so einen Abstand und könnte dann viel leichter sprechen. Also das überlegt, da sieht er diese Fischer, die dort gerade am Säubern ihrer Netze sind, aber sieht vor allem auch ihre Boote. Und er denkt, wenn ich das Boot haben könnte und da ein Stück hinausfahren, dann wäre das ideal. So, und so kommt er zu diesen Fischern, so kommt er zu dir in deinem Frust, in deiner Enttäuschung, in deiner Niederlage. Und dann stellt er ihnen eine Frage, eine Bitte. Welche nämlich? Darf ich dein Boot haben? Darf ich sozusagen in dein Boot, ich nenne es jetzt mal bildlich, in deine Situation hineinkommen? Und die Fischer hätten auch ganz anders reagieren können. Eigentlich war ihre Reaktion überraschend. Sie hätten sagen können, wir sind müde. Wir sind frustriert, wir sind erschöpft. Wir wollen eigentlich einfach nur noch eines, nach Hause gehen und schlafen, sodass wir fit sind für den nächsten Morgen. Jesus fragt dich, darf ich in deine Situation des Frustes, der Enttäuschung, der Niederlage kommen? Das Wunder beginnt damit, dass sie bereit sind zu sagen, ja, komm. Halleluja. Jesus, komm in meine Niederlage, in mein Versagen, in meine aussichtslose Situation. Die wussten ja noch nicht, gar nicht genau so richtig, wer dieser Jesus ist. Es ist ihnen erst später klar geworden. Es war zunächst mal nur so ein Prediger, der da steht und der jetzt um einen Gefallen bittet. Das Wunder beginnt damit, dass sie ihn einlassen und sich zur Verfügung stellen. Das kommt noch mit dazu. Die mussten ja jetzt mit ihm hinausfahren. Die haben nicht gesagt, naja gut, dann leih das Boot aus, wir gehen so lange nach Hause und kommen dann heute Abend wieder und machen Fortsetzung. Nee, die mussten ja mit ihm da hinausfahren. Ich habe es oft erlebt, auch als Pastor, wenn man dann so einen ganzen Tag gearbeitet hat. Und dann freut man sich abends auch mal, dann, wenn der Feierabend, oder wie man das so schön nennt, kommt. Man kann mit der Frau zusammensitzen, essen und noch ein bisschen Austausch machen. Und was geschieht dann? Dann klingelt einer an der Tür. Man überlegt zunächst mal, mache ich überhaupt auf? Naja gut, sieht auch nicht so gut aus, wenn man gar nicht nachfragt. Und dann steht da jemand und sagt, oh Pastor, ich habe so ein großes Problem, kannst du mir helfen? Ganz dringend, jetzt gleich. Du sagst, ja, wir haben gerade das Essen aufgestellt. Ja, das ist aber... Oder es kommt der Anruf. Jesus erzählt mal vom unverschämten Freund. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Der kommt um Mitternacht. Und man liegt schon mit der Frau im Bett. Tatsächlich so jetzt drin und die Kinder sind da und alles ist warm und gemütlich und kuschelig. Und dann sagt er, Entschuldigung, hast du Brot für mich? Da ist jemand gekommen und der hat Hunger. Und Jesus lobt diesen Mann, der da an der Türe klopft für seine Unverschämtheit. Aber das nur so nebenbei und erwähnt es, wie wir sein sollen, wenn wir etwas von Gott wollen. Da sollen wir unverschämt sein in diesem Sinne, wie ein Kind, das von ihm begehrt und sagt, ich möchte deine Segnung. Jakob hat es heute fast unter Tränen zu mir gesagt, dass er den Eindruck hat, dass Gott heute Menschen segnen möchte, die hungrig sind, die etwas von ihm erwarten. Wenn du nichts von ihm erwartest, dann braucht er dir auch nichts zu geben. Wenn du etwas von ihm erwartest, dann kann er dich beschenken. Diese Fischer, diese Jünger, sie waren bereit. Damit beginnt das Wunder, ihr Boot für Jesus zur Verfügung zu stellen und da hinauszufahren. Und was geschieht jetzt? Jesus wusste ja um ihre Not. Er hätte die Reihenfolge ja ganz anders machen können. Er hätte sagen können, so jetzt zeige ich mal allen, haben ja genügend Zuschauer gehabt, was möglich ist, und hätte da gleich, hoppla, jetzt habe ich das Wasser verschüttet, aber das ist, mein Becher fließt über, ist auch biblisch, er hätte ja gleich das Wunder bewirken können, das tut er aber nicht. Sondern Jesus macht weiter mit seiner Predigt, mit dem, was er den Menschen zu sagen hat. Es wird uns nicht hier aufgeführt, was er ihnen zu sagen hat, aber an anderen Stellen wird uns sehr klar, Bergpredigt und andere Stellen wird uns schon aufgeführt, was Jesus den Menschen so zu sagen hat. Er hat nämlich gesagt, kehrt um, ändert euer Leben, ändert eure Einstellung, tut Buße. Das waren so Elemente, die er gepredigt hat, und dann in der Bergpredigt, wie wir uns verhalten sollen gegenüber unseren Mitmenschen, unseren Feinden, wie wir beten sollen, all diese Dinge. Vielleicht hat er immer viel zu sagen, der Herr Jesus. Und es war ja eine Zeit, wo nicht so schnelllebig war wie bei uns. Da hatten die Leute Zeit zum Zuhören. Und ich stelle mir die Szene so vor, wie da die Fischer im Boot sitzen, todmüde, und das Boot schaukelt so hin und her. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere gedacht, wann ist er endlich fertig? So wie es manchmal auch geht in der Predigt. Gell? Wie lange geht es noch, hat der Franz heute gefragt. Ja? Wann können wir endlich in die Kinderkirche und es gibt mal ein richtiges Programm? Ich denke auch der eine oder andere heute Morgen schon so, wann ist er endlich fertig? Also das sind durchaus Gedanken, die man haben kann und die wahrscheinlich auch vorhanden waren, weil Petrus sagt ja nachher, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe das überhaupt nicht verdient, was du mir gerade beschenkt. Da waren nicht die allerbesten Ideen da. Und das ging und ging, weiß nicht, 1 Stunde, 2 Stunden. Und Jesus predigte. Warum hat er nicht gleich das Wunder getan? Er kannte doch ihre Not, er wusste doch, es wäre doch viel besser und pragmatischer gewesen, wenn er so rumgemacht hätte. Manchmal fragen wir uns, warum greift Gott oder hat er noch nicht eingegriffen in meiner Situation? Interessiert ihn das nicht? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben, kommt die Maria und macht Jesus Vorwürfe. Als Jesus es ganz gemütlich hat, als sie ihm sagen, dein Freund Lazarus, der ist krank, da blieb Jesus noch mal 2, 3 Tage dort. So wie wenn ihn das gar nicht interessiert hätte, was mit seinem Freund Lazarus ist. Oder der das nicht ernst nimmt, weiß der nicht, wie krank der ist. Und dann wird ihm die Nachricht gebracht, jetzt ist er gestorben, jetzt ist aus, jetzt geht nichts mehr. Warum bist du nicht früher gekommen? Manchmal denken wir auch, warum greift Gott nicht ein? Weil Gott uns Dinge lehren möchte. Auch Geduld ist so eine Tugend. Was haben wir gesungen heute? Wer weiß es noch? Du weißt es noch, du hast ja auch gesungen. Es liegt Kraft. Wie geht's weiter? Im Warten auf den Herrn. Ach so, im Warten liegt Kraft. Jetzt habe ich gedacht, Kraft liegt im Empfangen. Kraft liegt im Warten, haben wir gesungen. Wenn ihr das von Herzen mitgesungen habt und gemeint habt, sind ja auch Gebete. Die Jünger, die mussten 10 Tage, die wussten gar nicht, wie lange es dauern wird, bis der Heilige Geist kommt. Jesus hat nur gesagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Und tatsächlich haben sie mal das getan, was Jesus gesagt hat. Und 1 Tag verging, 2 Tage verging, 3 Tage. Und jeden Tag haben sie gebetet. Und am 10. Tag, das wussten sie aber nicht, dass es am 10. Tag der Fall sein wird, da kam der Heilige Geist. Also warten ist manchmal gut und wichtig für uns. Und Jesus möchte auch nicht so dieses platte Bild der Automat sein, wo ich rufe mich an in der Not, jetzt habe ich eine Not, jetzt lieber Herr Jesus, hilf mir. Und dann hat er uns geholfen und dann interessiert uns nicht mehr. Und es interessiert uns auch sonst nicht, was er groß sagt. Jesus möchte nicht nur unser Wunscherfüller sein, sondern er möchte, dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Und deshalb ist es wichtig, dass er uns seine Prinzipien lehrt und wir die kennen und wir die dann auch umsetzen. Und deshalb hat Jesus zuerst eine Predigt gehalten. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo auch diese Predigt fertig war. Wird auch bei mir kommen, ich verspreche es euch. Und Jesus wusste die Not, aber er kennt auch deine Not. Er weiß sie ganz genau. Besser als ich. Und irgendwann kommt der Moment, hier kam er hier, wo er uns herausfordert, etwas zu tun. Also die Wunder fallen meist nicht nur einfach so vom Himmel, sondern die geschehen in Kooperation mit uns. Jesus möchte unseren Glauben sehen und dann tut er das Übernatürliche. So sagt er zu Simon, also zu ihrem Wortführer, jetzt fahrt mal nochmal richtig hinaus, da wo der See richtig tief ist, und dann werft eure Netze aus zu einem Fang. Und das war jetzt the crucial moment, also der entscheidende Moment. Und Simon und seine Kameraden hätten sagen können, haben sie ja auch gesagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und noch etwas. Die waren Fischer. Ihre Eltern waren schon Fischer. Sie haben nie was anderes gemacht als Fische. Sie wussten alles, wie das geht und was man da macht. Hier steht jemand, der hat keine Ahnung von der Fischerei. Der Zimmermann oder Schreiner, sagen manche, oder man weiß nicht genau, was er machte. Und er sagt jetzt ihnen, den Experten, die da schon immer drin sind, sie sollen jetzt am helllichten Tag da hinausfahren und die Netze zu einem Fang hinabwerfen. Und jeder wusste, sogar jedes Kind wusste, dass da nichts zu fangen gibt um die Mittagszeit. Dass die Fische abends an die Oberfläche kommen, wenn es wärmer wird und es dann suchen. Manchmal werden sie ja noch angefüttert, dass sie dann auch da sind. Das wussten sie. Sie wussten noch etwas. Wenn wir jetzt unsere Netze da hinabwerfen und nichts fangen, eines müssen wir trotzdem tun. Die Netze wieder säubern, wieder trocknen, wieder zusammenlegen. Und es wird noch mal Stunden dauern. Wir haben eine Nachtschicht hinter uns und wir werden noch eine Tagschicht hinter uns haben. Und unter Umständen ohne jedes Ergebnis. Und sie wussten noch etwas. Da war ja eine große Zuschauergruppe. Es waren viele Leute da und die waren aus ihrem Dorf. Und sie wussten, wenn das jetzt nicht funktioniert, wir machen uns zum Gespött der Leute. Da werden noch die Enkel und Urenkel davon erzählen. Wisst ihr noch, an diesem Tag, als die da mitten am Tag rausgefahren sind und da die Netze, wie kann man nur sowas tun? Das kann doch gar nicht funktionieren. Das wussten sie auch noch. Wir machen uns zum Narren, zum Gespött der Leute. Wenn Jesus uns herausfordert, etwas zu tun, dann ist es niemals so, dass wir das nicht tun könnten. Also er sagt nicht, ich soll jetzt den Purzelbaum schlagen, das kann ich nicht, ja. Ich kann versuchen, mich hier auf dem Boden irgendwie zu rollen. Der Jakob könnte das, da bin ich mir fast sicher. Also ich meine so ein Salto in der Luft. Aber das kann ich nicht, egal wie ich mich bemühe. Ich müsste mir da irgendwie auf dem Boden rollen. Er verlangt von uns nichts, was wir nicht tun können. Aber er fordert uns oft heraus mit Dingen, die wir schon tun können, aber die gegen unsere Erfahrung, unseren Verstand, alles, was wir bisher wissen, uns angeeignet haben, die dem widersprechen. Das könnte ich euch jetzt an jedem Wunder präsentieren. Das erste Wunder, bringt das Wasser zum Speisemeister auf der Hochzeit zu Kana. Das war nicht so, dass sie das Wasser hinbringen konnten, das war das Geringste, aber die Vorstellung, dass jetzt da irgendetwas passieren sollte, Wasser sich zu Wein verwandeln sollte oder so etwas. Und dann auch das Wasser, mit dem man sich zeremoniell gewaschen hat. Es waren ja so große Krüge, jeder hat da seine Finger reingetupft. Und dieses Wasser sollten sie jetzt zum Speisemeister bringen. Aber sie taten es. Halleluja. Jesus arbeitet mit dem, was du hast, fordert dich heraus, es einzusetzen und bewirkt damit das Wunder. Simon, und da bewundere ich ihn, er sagt, Meister, Rabbi, ist ja ein Lehrer, der davon spricht, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Da sagt er nochmal, was die Tatsachen sind. Aber, jemand hat mal gesagt, man darf nicht aber sagen als Christ. Doch, darfst du. In dem Moment darfst du. Wenn du deine Zweifel überwinden möchtest, dann kannst du aber sagen. Aber auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast, will ich es tun. Gemeindeleben ist manchmal so, wenn ich in Gemeinden komme, ich komme ja viel rum, bin fast jeden Sonntag, also Donzdorf ist ja nur unsere Lokalgemeinde, wo wir hingehen, aber eigentlich ist mein Dienst permanent, unsere Gemeinden zu besuchen und da bin ich fast jeden Sonntag in einer anderen und aber auch unter der Woche und oft auch in Konfliktsituationen und in Schwierigkeiten, spreche mit den Leitungsteams. Und da hat man ja dann oft erfahrene Brüder, manchmal auch Schwestern, eher selten, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel haben. Und dann sagt man irgendetwas, ihr könntet ja mal das versuchen, haben wir alle schon probiert. Ihr könntet ja mal evangelisieren oder ne, bringt nichts, haben wir versucht. Jeder Vorschlag, der kommt, wird sofort entkräftigt. Meister, wir haben das ja schon gemacht. Da ist kein Glaube mehr da, dass Gott noch irgendetwas tun kann. Ich bin ja schon als Kleinkind in unsere Versammlung in Stuttgart hereingetragen worden, war immer dabei. Und Stuttgart hat dann in Ditzingen so einen Ableger gegründet, eine kleine Hausgemeinde. Und die haben sich getroffen privat bei einem Bruder im Keller in so einem ausgebauten Raum. Und da bin ich dann hingegangen mit meiner Mutter und war der einzigste Jugendliche neben dem Sohn des Gemeindeleiters. Und dann haben die ein Haus gekauft in der Innenstadt und das ausgebaut für einen größeren Saal. Es waren immer noch die alten Leute wie vorher. Und dann kam mir schüchternem, ängstlichen Jungen, der ich wirklich war zu der Zeit, kam der Gedanke, man könnte doch eine Jungscha anfangen hier. Und dann bin ich zum Gemeindeleiter gegangen und habe gefragt, ob wir das tun dürfen, ich mit seinem Sohn. Und er sagte, ja gerne, aber es sind ja keine Jugendlichen da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schauen wir, dass wir welche bekommen. Ich habe gesagt, ja, mach das. Und ich hatte keine großen Erfahrungen oder irgendwas. Wir haben einen ganz einfachen DIN A5-Zettel gedruckt. Bist du ein Junge? Wir haben es zunächst uns mal nur an die Jungen gerichtet. Dann komm am Freitag und wir haben Gemeinschaft, wir machen Spiele, wir essen, trinken, wir haben eine gute Zeit. Also ganz einfach, müsst schauen, ob ich noch finde, ohne nur der Text, ohne irgendetwas. Dann haben wir das über den Kopierer gedruckt, dann habe ich zu meinem Kompagnon gesagt, so und jetzt gehen wir an die Schulen. Man darf ja nicht direkt verteilen auf dem Gelände, aber wir stellen uns einfach an die Straßen, wo die dann herauskommen, die Kinder, und dann geben wir ihnen die Zettel. Und das haben wir getan. Frühmorgens, die sind rausgekommen und haben die Zettel verteilt, die haben die auch entgegengenommen und dann war die Verteilaktion beendet und der Freitag kam und wir haben alles vorbereitet, Tische gedeckt und die Esswaren aufgestellt und die Spiele vorbereitet. Und haben wir gewartet auf die Dinge, die da kommen. Und es verging 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, aber es kam niemand. Irgendwann mal schaute ich rüber zum Gerald und sagte, du, ich glaube, da wird niemand mehr kommen heute Abend. Und so war es auch. Dann haben wir unser ganzes Zeug wieder zusammengepackt. Und natürlich ist da Frust da. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, und nächste Woche verteilen wir nochmal Zettel. Wir machen das einfach nochmal. Und wir sind an andere Schulen gefahren und wir haben die gleiche Aktion nochmal durchgeführt. Haben wir alles aufgebaut. Und der Freitag kam wieder. Und dieses Mal kamen tatsächlich drei Buben kamen. Und wir haben eine schöne Zeit miteinander gehabt. Und ich habe ihnen gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann ladet eure Freunde ein, bringt jemand mit. Und das haben sie getan. Und innerhalb kurzer Zeit hatten wir eine große Jungschar. Und später kamen noch die Mädels dazu. Das wird jetzt alles zu weit führen, was da dann alles entstanden ist mit Mitarbeitern. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo ich damals das gelernt habe. Wirf dein Netz nochmal aus. Sag nicht, das habe ich ja alles schon probiert. Ich habe doch schon für mich beten lassen. Ich habe das doch schon alles gemacht. Das funktioniert nicht. Gott sagt, und vielleicht ist das heute Morgen so ein Moment, wo Gott neuen Glauben in dir wecken möchte, dass er etwas tun kann in deiner Situation, wo du vielleicht schon aufgegeben hast. Er gesagt hat, das wird immer schlimmer, das wird nicht besser. Halleluja. Jesus kennt deine Not und er möchte dir helfen, ganz bestimmt. Der Simon wirft das Netz hinein. Ich sage es euch gleich dazu, der hat keinen Glauben gehabt, dass da irgend großartig was passiert. Aber er hat es getan. Im selben Moment, das Netz berührt noch nicht den Boden, geschieht es Wunder. Da tut Gott das, was Simon und was sonst niemand hätte tun können. Und dass es auch wirklich klar ist, dass Gott es getan hat, ist das Netz sofort so voll, dass er es nicht mehr ins Boot hereinziehen kann. Halleluja. Und er kämpft und er winkt den Gefährten, die da auch noch unterwegs waren, den anderen, und sagt, helft uns, diesen Fang hereinzuziehen. Halleluja. Und sie füllen das Boot, sodass es so voll ist, dass es zu sinken droht. Halleluja. Das ist schon oft gesagt, Gott ist kein Schwabe. Ein Schwabe, der sagt immer, das reicht doch aus, das tut's jetzt nicht so viel, sondern der ist, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, der ist so ein Größe, so ein Überfluss, der gibt immer mehr, als wir uns erbitten, erdenken und vorstellen können. Warum macht der 600 Liter Wein? Sieht er nicht, dass die sich vielleicht noch betrinken, wenn die das alles trinken? Da hätte es doch, wenn jetzt noch mal 50 Liter da gewesen wären, das wäre doch auch schon super gewesen, hätte es für jeden noch ein Gläsle gereicht. Ja? Warum muss der bei der Speisung der 5000, wo es ja was umsonst gibt, Brot und Fische, und wenn es was umsonst gibt, ist es erstaunlich, was Menschen essen und trinken können. Also ich bin da immer wieder überrascht. Freibier, Würste frei, ja, da esse ich nochmal eine und nochmal eine, da esse ich 5 Würste. Ja? Ja, die haben das damals, die Mensch ändert sich nicht, die haben das nicht anders gemacht. Die haben gegessen, was sie konnten von diesen, die 5000 Leute und Kinder und all. Aber du kannst Gott nicht ausessen. Und deshalb sagt Gott am Ende so, und jetzt sammelt die Brocken ein. Dass ihr seht, dass der Überfluss so viel ist. Der, der über die Maßen mehr tun kann, als wir
erbitten und erdenken und uns vorstellen, auch in der Gemeindearbeit. Was ist deine Vision für die Gemeinde? Nach der großen Krise war ja dann mit dabei, waren es ja noch so 40, 50 Leute, die sich hier versammelt haben. Danke für eure Treue. Ich hoffe, dass die meisten oder alle hier sind, die da dabei waren. Und jetzt seht ihr, wie sich die Gemeinde verdoppelt hat. Halleluja. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Gott möchte noch weiterwirken und weitere Verdopplungen. Nicht, weil es uns um Zahlen geht. Das geht es überhaupt. Es geht uns um Menschen. Es geht uns darum, dass Menschen Jesus finden. Und da gibt es noch viele in Kreuznach, obwohl es 3 BFP-Gemeinden gibt, das ist ja auch noch, und noch ein paar andere, wird trotzdem nur ein Bruchteil der Menschen erreicht, die in dieser Stadt leben. Und Gott hat noch viel mehr. Und möchte da unsere Augen weinen, dass wir da noch Glauben haben für einen größeren Fang. Als Petrus das sieht, da geschieht etwas in ihm. Und er bricht völlig zusammen in diesem Boot. Und er fällt vor Jesus auf die Knie. Und dann sagt er zu ihm, geh vor mir hinaus. Ich bin sündiger Mensch. Ich habe das überhaupt nicht verdient, was da gerade geschieht. Ich, der ich so schlecht drauf war. Und wie handelt Jesus? Der sagt, ach so, du bist ein sündiger Mensch. Gut, dass du mir sagst, das habe ich ja gar nicht gewusst. Aber jetzt habe ich da, gut, wieso war ich überhaupt in deiner Nähe? Da muss ich mich ja wirklich schnell entfernen. Nee. Wenn wir Gottes Güte erleben, seine Gnade, wenn du sie mal so richtig erfährst, dann bringt uns das, also mir geht es immer so, in eine totale Dankbarkeit. Und manchmal denke ich, das habe ich doch wirklich gar nicht verdient, so wie ich drauf war, die Gedanken, die ich hatte. Und jetzt bist du so gut zu mir, Gott. Die Güte Gottes, heißt es mal, die führt uns zur Umkehr. Wusstet ihr das? Die Strafgerichte Gottes. Manche denken immer, mit Höllenpredigten und mit Dingen und Angst einjagen können sie Menschen gewinnen. Die Güte Gottes überführt Menschen. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Also Gott hat dich je und je geliebt. Er hat dich sogar schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Ich kenne euch ja nicht. Vielleicht ist der eine oder andere da heute Morgen, der Jesus noch gar nicht persönlich kennt oder hört zu. Ich möchte dir sagen, Jesus hat dich schon immer geliebt. Und er hat dir schon immer seine Güte erwiesen und möchte dir noch viel mehr erweisen. Er möchte eigentlich nur eines, dass du ihm dein Vertrauen schenkst, dass du zu ihm Ja sagst. Als Petrus dort zusammenbricht, da sagt Jesus zu ihm, Petrus, gerade mit Leuten wie dir will ich mein Reich bauen. Halleluja. Und er lädt ihn ein. Und er sagt zu ihm, Petrus, von jetzt an möchte ich, dass du nicht mehr Fische fängst, sondern dass du Menschen gewinnst für mich. Die fahren ans Ufer und ich bewundere Petrus und seine Freunde. Was steht hier? Als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles. Und folgten Jesus nach. Petrus, jetzt hast du den Fang deines Lebens gemacht. Er hätte sagen können, jetzt können wir uns endlich mal einen Urlaub gönnen. Jetzt haben wir so viele Fische. Endlich mal ausspannen. 3 Tage. Er hätte sagen können, jetzt können wir uns endlich das neue Boot kaufen, von dem wir schon lange geträumt haben. Jetzt. Und blitzschnell ausrechnen, was die Fische denn an Erlös gebracht hätten. Jetzt geht's richtig los. Das alles hat ihn nicht mehr interessiert. Die Begegnung mit Jesus, hat ihn völlig verändert. Zachäus. Wir kennen die Geschichte, die Christen von klein auf. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er, er stieg auf einen Maulbeerbaum und der Heiland kam daher. Das ist alles so schön, so idyllisch. Ganz so idyllisch war es wahrscheinlich nicht. Zachäus war ein stadtbekannter Ausbeuter. Die Leute haben ihn gehasst, die haben vor ihm ausgespuckt. Er hat die Leute betrogen über die Steuern, hat mehr verlangt, hat sie ausgequetscht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn die ihn sahen, sind die auf die andere Seite gegangen. Und irgendwann hörte der Zachäus, dass da einer ist, der anders ist als die Frommen. Er hörte von diesem Jesus. Irgendjemand, was hat sich rumgesprochen, hat ihm erzählt. Und dieser Zachäus, eigentlich so wie jeder Mensch, der hatte auch eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung. Und er wollte eigentlich nur eines an diesem Tag, er wollte einfach Jesus mal sehen. Mehr nicht. Er hat gar nicht damit gerechnet, was da passiert. Da hat er sich auch da oben gut erinnert. Natürlich, er wollte, weil er klein war, vom Baum konnte er besser sehen, aber konnte er auch versteckt bleiben und konnte das einfach mal so beobachten, was da geschieht. Dann kommt dieser Moment, wo Jesus auf den Baum sieht und ihn mit Namen anredet. Zachäus, komm schnell herunter. Heute will ich in dein Haus einkehren. Undenkbar für Zachäus, dass irgendjemand der Frommen zu ihm jemals eingekehrt wäre. Die waren sich viel zu heilig, mit solchen Menschen Umgang zu pflegen. Und Jesus sagt zu ihm, Zachäus, ich möchte zu dir nach Hause kommen. Das ist die höchste Ehre für einen Gastgeber. Ich habe heute auch wieder das Privileg und freue mich drauf. Zu unseren lieben Geschwistern. Susanne und Alexander mit diesem herrlichen Ausblick. Also falls er noch nicht dort war, lasst euch mal einladen. Lohnt sich zu genießen. Als Zachäus das hört, tut er noch was. Das gefällt mir auch an ihm. Er lädt seine Kumpane ein. Alle. Er sagt, also Party allein mit Jesus, das ist ja langweilig. Alle sollen mitkommen, also das waren jetzt nicht die von, es war eine ganz bestimmte Gruppe, ja, die seine Freunde waren. Es waren lauter Betrüger und Verbrecher, die da zusammensaßen. Und Jesus geht dorthin. Manchmal sind wir so fromm. Wir. Und manchmal sind wir so gerecht, dass wir immer nur warnen, geh da ja nicht hin, da kannst du verunreinigt werden, da kann das und das geschehen. Wenn wir nicht hingehen, wer dann? Wenn wir nicht Menschen einladen, wer dann? Die essen miteinander. Ich glaube, Jesus hat keine Predigt gehalten, der hat einfach mit ihnen gegessen. Und dann kam etwas. Der Zachäus sagt nach dem Essen, so, jetzt habe ich noch eine Ansage zu machen. Aber die hat es in sich gehabt. Wie kommt er dazu? Dieser harte Mann nach außen, der Leute ausgequetscht hat, hat die Liebe Gottes erfahren, hat Jesus erfahren. Und dann steht er auf und sagt, die Hälfte meines Besitzes, die gebe ich den Armen. Du sagst, warum hat er nicht alles gegeben? Ja, weil er mit der anderen Hälfte hat er auch noch was vorgehabt. Weil die brauchte er. Er sagt, wenn ich jemanden betrogen habe, dann werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Manchmal ist es gut, wenn du betrogen wurdest. Sei nicht immer so verbittert. Der hat mir Unrecht zugefügt. Vielleicht erstattet Gott es dir auch vierfach zurück. Ich habe solche Erlebnisse gehabt, wo ich betrogen wurde und Gott uns gesegnet hat. Und ich bin nicht verbittert worden in meinem Herz gegenüber denen, die mich betrogen haben. Ich glaube, danach Zachäus hat es sehr genau ausgerechnet. Er wusste um sein Vermögen, er wusste, was er Leute übervorteilt hat. Ich glaube, danach war nicht mehr viel übrig. Vielleicht war gar nichts mehr übrig. Das hatte für ihn keine Bedeutung mehr. Sein ganzer Besitz hatte Jesus kennengelernt. Und er wurde zu seinem Nachfolger. Halleluja. Ich bin am Ende meiner Predigt. Wenn du die Liebe Gottes erkannt hast, was er für dich tut, dann kannst du eigentlich gar nichts anderes mehr als ihm, so wie wir singen, mein ganzes Herz gebe ich dir hin, Jesus. Für manche einen heißt es vollzeitlicher Dienst, aber nicht für alle. Wir brauchen auch noch ein paar Leute, die es schaffen, sage ich oft, die Vollzeitlichen ernähren. Nee. Das weiß Gott. Du kannst Gott dienen, da wo du bist, an deinem Platz. Aber tu es mit ganzem Herzen und tu es aus Liebe für das, was er für dich getan hat. Wenn du das erkannt hast, dann kannst du nicht mehr anders. Ich habe auf der MOVE-Konferenz, einige waren mit dabei, meine Geschichte erzählt. Als junger Mann, Bankkaufmann, bester Abschluss oder beste Abschlüsse, alle Karrierechancen standen mir offen. Und in meinem Herzen wusste ich, Gott hat eine andere Berufung für mein Leben. Und dann habe ich meine Stelle gekündigt, zum Entsetzen meines Vorgesetzten, weil ich ein guter Mitarbeiter war. Und meiner Verwandtschaft, die sagte, wie kann man, auf Bibelschule will der gehen, Kosten auf und Geld noch dazu. Ich habe keinen Tag bereut, wirklich. Ich tue das, was ich tue, mit voller Leidenschaft, mit ganzem Herzen. Ich liebe Jesus heute mehr denn je zuvor. Ich will für ihn noch einen großen Fischzug machen, noch mehrere. Ich freue mich nicht auf den Ruhestand, wie manche sagen, na, wann komme ich in Rente? Sag ich, du, ich mache das, was ich mache, gern und mit Leidenschaft. Ich mache das, solange ich kann. Halleluja. So wie unser Bruder Roland und Marion. Wir tun das gerne, oder? Wir freuen uns. Es ist nichts Größeres, nichts Schöneres als Menschen zu dienen, als zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen Jesus kennenlernen, wie Kinder ihr Leben Jesus übergeben. Da ist viel leichter manchmal als bei den Erwachsenen. Da ist noch nicht so viel Müll und Schutt drin, was manchmal oft so schwer hat. Aber du kannst es heute tun. Und ich möchte die Gelegenheit zum Gebet geben. Wenn Menschen Gebet wollen, egal was deine Situation ist, wenn du sagst, ich möchte mich ganz neu dem Herrn hingeben, dann beten wir dafür. Wenn du sagst, ich habe eine Situation, so wie die Jünger, wo ich am Ende bin, wo, wenn Gott da nicht ein Wunder schafft, dann habe ich wirtschaftliche, existenzielle Probleme. Wir wollen dafür beten. Wir wollen für Krankheitssituationen beten, wo vielleicht der Arzt gesagt hat, da gibt es keine Hilfe mehr. Aber Gott kann immer noch Wunder tun. Und das wollen wir anbieten. Und wenn jemand Gebet wünscht, wir singen jetzt gleich noch ein Lied, so habe ich das verstanden, also ihr könnt schon kommen. Und es wird gebetet an den Tischen da hinten, weil der Gottesdienst wird ja übertragen und wir wollten das jetzt nicht so in der Öffentlichkeit alles zelebrieren. Deshalb gibt es hinten Tische, da stehen auch liebe Geschwister, die gerne für euch beten. Und ihr braucht jetzt nicht eure ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern er sagt einfach das Gebetsanliegen, betet für das und dann wird dafür gebetet, dann können auch viele drankommen. Und wenn ihr Bedarf habt für Seelsorge, dann macht einen extra Termin aus und dann trefft ihr euch zum Gespräch, zum Kaffee, dann kann man das alles ausführlich machen. Gut, lasst uns nochmal aufstehen. Und wie schon gesagt, wer Gebet wünscht, darf einfach eine der Stationen hinten aufsuchen. Himmlischer Vater, Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, um uns zu dienen, um uns zu retten, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Und Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder übernatürlich eingreifst in unsere Not, in unsere Verzweiflung und uns hilfst. Und du hast uns je und je geliebt. Und Jesus, du weißt auch um Menschen, die heute vielleicht auch den Ruf hören von dir, dir ganz nachzufolgen. Und ich bitte dich, für diejenigen, dass sie ein Ja zu dir haben, dass sie das gerne tun und dass du für sie dann den Weg bereitest. Danke, Jesus. Halleluja.